Ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr. Ich drehe durch.
Ich drehe jetzt langsam durch.
Zwei Mütter drehen durch.
Mutter.
Mund.
Ein Podcast von Müttern für Mütter.
Und Väter.
Und alle, die es werden wollen.
Und alle, die es nie werden wollen.
Hallo.
Das ist sehr ungewöhnlich, weil du sitzt mir gegenüber.
Das erste Mal, unglaublich.
Kein Studio, das ist mein Wohnzimmer. Ja.
Obwohl wir uns jeden Tag tausendfach hören, sehen wir uns super selten.
Ja.
Ja, und wir machen jetzt eine Live-Ausgabe von Mumu, Muttermund.
Ja, zum ersten Mal. Aber ich glaube, das ist gut, weil wir haben heute ein Thema, was halt so ein bisschen intim ist und das so hin und her nebenbei in Sprachnachrichten zu machen, das wäre ein bisschen, das könnte in die Hose gehen, ne?
Ja, außerdem weiß man ja nie, womit WhatsApp seine Daten teilt. Ist zu intim dafür. Okay, wir streiten das. Wir nehmen das jetzt auf und stellen online, sodass das die ganze Welt hören kann. Aber
also ich weiß, dass man kann das geografisch blocken, ne? Für unsere Ehemänner.
Und für meine Eltern.
Und für unsere Kinder in 20 Jahren, die das vielleicht hören und das so peinlich finden.
Alle Einnahmen gehen für den Therapeuten, für unsere Kinder.
Wir haben keine Einnahmen.
Scheiße, stimmt.
Aber das ist der Punkt, weil
deswegen brauchen wir eure Likes.
Ich glaube, wir haben jetzt 8 Folgen. Wir machen noch 2 und dann gehen wir in den verdienten Urlaub. Und genau, und dann müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht. Und theoretisch wäre es ganz gut, Geld damit zu verdienen, nur weiß ich nicht wie.
Ich habe auch keinen Plan.
Ich weiß nicht, ich muss mich immer so ein bisschen rechtfertigen von meinem Ehemann, wenn ich sage, ich muss Podcast schneiden, was eine super Ausrede ist, um nicht auf die Kinder aufzupassen.
Ja.
Aber dann ist es, ich glaube, er empfindet das nicht als so, ich gehe arbeiten, weil ich verdiene jetzt kein Geld damit.
Ja.
Und dann ist es, als ob das keine gleichwertige Arbeit ist. Na?
Und deswegen betteln wir jetzt, ich komme mir wirklich jetzt irgendwie wie so ein Obdachloser auf der Straße, gibt uns bitte ein Like statt 50 Cent. Aber ja, jeder Like, glaube ich, bedeutet dann in dieser digitalen Welt auch Geld, oder? Also
wenn das ist die digitale Währung. Und auf Apple iTunes sind das Stern, also jeder Stern, am besten 5, hilft, dass unser Podcast, der bis jetzt eher so ein Geheimtipp ist, ein bisschen besser gerankt wird, besser gehört wird. Vielleicht können wir dann irgendwann mit Werbung oder ich weiß nicht womit, wir müssen uns endlich mal damit beschäftigen, wie man Podcast-Sendungen monetisiert. Unser Podcast wurde, alle 8, die wir bis jetzt gemacht haben, wurden mehr als 1000 Mal gehört. Und wir haben jetzt 200 Abonnenten und Abonnentinnen. Mich würde auch interessieren, wenn wir Feedback bekommen werden zu dieser Sendung, die wir jetzt machen, wo wir live sind, wo wir uns sehen. Weißt du, wie normale Podcasterinnen nennen? Und nicht Sprachnachrichten, ob das auch ankommt. Weil ich meine, das ist jetzt nur 850 oder wie sagt man das auf Deutsch? Also was Normales.
0815.
0815? Warum ist das so? Ich frage mich immer, welche Zahlen
so
bedeutet
Paragraph.
Das DIN A4 oder was? Ich weiß nicht. Aber ich finde es lustig im Deutschen, manche also Sachen. Mumu wollte ich sagen, ne? Neues Wort, was ich letzte Woche gelernt habe, dank unserem neuen Logo, was wir noch nicht haben, aber mit eurer Hilfe dann hoffentlich bald haben, wenn alle abgestimmt haben.
Ja, das wusste ich auch nicht. Stas, unser Grafiker, hat Muttermund auf Mumu abgekürzt, was ich total niedlich fand, weil bei den Russen ist die erste Assoziation eine Erzählung von Turgenev.
Echt? Das war deine? Du bist sehr intelligent. Meine erste Assoziation war Mumu, also sind diese Sahnepralinen.
Ah ja, stimmt, Karowka. Sahnebonbons.
Ich habe gelesen Mumu, dann habe ich sofort diese süße, diesen Sahnegeschmack. Oh, lecker Mumu.
Und ich dachte an diese Erzählung über einen was war ein Wächter beziehungsweise ein Hausmeister von einer reichen Russin, der sein armes Hund selber ertränken musste, weil sie ihn nicht leiden konnte.
Ja, Und das Hund hieß Momo.
Genau. Und deswegen hatten wir ganz süße und niedliche Assoziationen mit diesem Momo.
Wie wir zugrunde
uns,
gehen.
Unsere Kinder, beziehungsweise Olgas Kinder, uns gesagt haben, dass Momo das weibliche Geschlechtsteil bedeutet.
Ja, ja. Dann
irgendwie passt das alles, aber dann wird es doch zu pornös.
Das passt auch, weißt du, zu unserer Folge. Weil ich glaube, wenn mir ist dann in den Sinn gekommen, ich habe das schon mal gehört in dem Kontext, die sagen dann Muttermund oder schreiben Momo 1 Zentimeter, 2 Zentimeter, weißt du? diese Hülle, durch die man geht, bis der Mumu auf 10 cm auf ist. Und dann haben wir noch eine tolle Bewertung bekommen.
Wir haben natürlich ganz viele tolle Bewertungen, aber irgendwie hat uns Schicksal mit der Katharina zusammengeführt.
Ich lese einfach mal vor. Liebe Katja und liebe Olga, ich habe vor ein paar Tagen euren Podcast entdeckt und muss euch ein Riesenkompliment machen. Ihr seid großartig. Ich bin in Kasachstan geborene Mama eines fast 2-Jährigen und darf aktuell wieder im Büro arbeiten. Juhu, 3 Ausrufezeichen. Im Büro höre ich euren Podcast. Sehr gute Beschäftigung. Aber ich weiß, Mütter musste da Multitasking und muss laut lachen bei euren Geschichten. Ihr spricht mir aus der Seele. Ja, genau so ist das Leben mit Kind. Den Trick, das Kind im Teppich einzuwickeln, merke ich mir sofort. Macht unbedingt weiter so. Ich könnte euch stundenlang zuhören. Ich suche im Internet gleich mal nach Kopfhörern über Bluetooth, damit ich auch unauffällig zuhören kann.
Dann haben wir direkt gesagt, cool, danke für dein Feedback und vielleicht hast du Lust, uns über deine Geburt zu erzählen, denn unsere nächste Folge handelt nämlich davon und Katharina hat es einfach direkt gemacht.
Genau, ja. Ich hatte ja schon geschrieben, ich bin Mama eines fast 2-jährigen Sohnes. Die Geburt war für mich mit Abstand das schönste Erlebnis meines ganzen Lebens tatsächlich. Klingt jetzt so semi-romantisch, aber so ist es. Genau, ich hatte eine ganz hervorragende Schwangerschaft gehabt und hatte auch eine ganz tolle Hebamme, die ganz viel Wert darauf gelegt hat, mir eben vor der Geburt mitzugeben, dass die Natur das schon gut eingerichtet hat. Ne? Also, dass ich mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen brauche, sondern die Natur hat das gut geregelt und ich soll mich halt einfach drauf einlassen. Und ich würde fast sagen, dass mir das eigentlich ja gelungen ist, so insgesamt. Ja, ich habe ganz pünktlich zum errechneten Termin abends die Wehen bekommen. Es ging tatsächlich dann so kurz nach 9 ungefähr los. Und von all den Beschreibungen, die ich natürlich auch vorher alle gelesen hatte, habe ich mir gedacht, ja, das müssten dann jetzt die Wehen sein. Und wusste, okay, nicht sofort in Panik geraten, sondern erstmal schön chillig bleiben, noch was essen, vielleicht noch was schlafen, ne? Alles gemacht. Ich habe mich tatsächlich auch noch in die Badewanne gelegt und merkte, na, das sind jetzt doch tatsächlich die richtigen Wehen. Ja, in der Badewanne habe ich mir, ihr werdet lachen, auf meinem Smartphone eine Wehenzähler-App installiert. Und immer drauf gedrückt. Und als dann ich festgestellt habe, dass es dann jetzt im entsprechenden zeitlichen Abstand kommt, also habe ich dann gedacht, so jetzt wecke ich meinen Partner mal doch auf und ich glaube, wir fahren mal langsam los. Ja, im Krankenhaus angekommen, hat eben alles stattgefunden, was halt so stattfindet. War auch soweit alles gut und es ging relativ zügig vorwärts. Insgesamt hat es dann 11 Stunden gedauert und es ging genauso, wie meine Hebamme das wirklich gesagt hat, alles ganz natürlich, alles so, wie irgendwie das ja im Bilderbuch stand und ich konnte es irgendwie zwischendurch kaum glauben, dass es so ist. Natürlich hatte ich Schmerzen und alles, aber wirklich total erträglich und mein absolutes Highlight war, dass meine Hebamme mir zum richtigen Zeitpunkt gesagt hat, jetzt öffne bitte deine Augen, weil bei der nächsten Wehe kommt dein Baby raus. Und diesen Moment mit, also bewusst mitzuerleben, wenn dann wirklich das Kind eben aus dir rausflutscht, ein anderes Wort fällt mir da einfach nicht so ein, das ist unbeschreiblich. Das werde ich niemals vergessen.
Ja, das klingt nach einer richtigen Bilderbuchgeburt. Ich denke, wenn das jetzt zum Beispiel Frauen hören, die noch keine Geburten erlebt haben, ja. Und so, ich weiß noch, vor der ersten Geburt hatte ich voll Angst.
Ja.
Und wenn ich so eine Geschichte gehört hätte, Das hätte mir ein bisschen Zuversicht gegeben. Es kann auch so gehen. Total positiv.
Absolut, ja. Absolut, ja. Ich kenne auch Frauen, die in 3 Stunden gebärt haben, und ich kenne aber auch Frauen, die in 41 Stunden gebärt haben.
Ich kenne auch Frauen, die in 1 Stunde Kind bekommen haben. Das kenne ich.
In 1 Stunde? Okay, das
also
will ich jetzt hören.
Also ich war 40 Minuten im Kreißsaal.
Was?
Ja.
Aber beim ersten Mal oder beim zweiten Mal?
Nee, das zweite. Das ist ja wie Himmel und Erde, der Unterschied.
Warum ist
sollen
das so?
Wir das lieber vielleicht von vorne nochmal machen? Weil ich meine, ja, mit dem ersten anfangen und nicht mit dem zweiten.
Genau, Rewind Selector. Wie war denn deine erste Geburt?
Die erste Geburt war vor fast 6 Jahren. Das war eine so, wie sagt man das auch schon wieder, diese deutschen Zahlen? 5 vor 12? Gibt es sowas? Ja, 5 vor 12, ne? Weil ich meine, am nächsten Tag wäre ich eingeleitet und das wollte ich nicht.
Ja.
Ich durfte nicht übertragen, hat die Ärztin gesagt. Und deswegen wollte sie mich schon an dem Tag, wo ich ausgerechnet war, einleiten. Mhm. Ich habe mir einen Tag rausgehandelt. Sie hat gesagt, okay, aber morgen kommen Sie um 8 Uhr mit dem Koffer und Sie bekommen eine Tablette und dann werden Sie eingeleitet und dann geht die Geburt los. Aber ich wollte eigentlich diese unnatürlichen Dinge möglichst vermeiden.
Ja.
Und dann waren wir in Köln noch in einem Restaurant am Abend. Ich habe so scharf Fische, diese Sardinen gegessen. Mhm. Es roch alles nach Knoblauch. Es war einfach nur schlimm. Und dann ins Bett gegangen um 11, um 12. Dann habe ich gespürt, irgendwie komisch. Ich habe was Warmes zwischen den Beinen. Das war
Fruchtblase geplatzt.
Genau. Gerade schon am Einschlafen. Vor dem wichtigen Tag. Und dann habe ich gedacht, was heißt das eigentlich? Was haben Sie dann in dem Geburtsvorbereitungskurs erzählt? Wenn Fruchtblase geplatzt ist, dann müsste man ins Krankenhaus, oder? Aber nee, Sie haben doch gesagt, man müsste noch duschen und baden. Ich gehe noch schnell in die Dusche. Und dann hat mein Mann gesagt, nee, wir fahren jetzt. Und dann, er hatte natürlich recht, weil schon auf dem Weg zum Auto, das waren nur 50 Schritte, aber jeder Schritt war dann echt schon eine... Das war echt schlimm. Ich konnte mich auch nicht hinsetzen im Auto, geschweige denn mich anschnallen. Und dann da angekommen, das wurde immer schlimmer. Es war super mega schmerzhaft, so das Gefühl, dass jede Zelle meines Körpers so angespannt war, dass sie platzen würde. Und der ganze Körper insgesamt, ne, war so angespannt und ich konnte nicht sprechen, ich konnte mich kaum bewegen. Die haben gesagt bei dem Geburtsvorbereitungskurs, dass man müsste atmen gegen die Wellen. Man könnte sich vorstellen, jede Wehe ist eine Welle, man müsste drauf reiten und so. Und ich dachte, das sind keine Wellen, das ist ein Tsunami, der überrollt mich. Und ich kann nicht Wehen durchatmen oder gegen die Wehen atmen, weil auch atmen tat weh. Zum Glück hatte meine Hebamme... Also die ich schon kannte vor dem Kurs, vor dem Vorbereitungskurs, sie hatte Schicht. Ich hatte echt Glück gehabt. Das war die ich schon kannte.
Ich wollte schon eben sagen, dass Katharinas Erfahrung eigentlich, was Hebammen angeht, total unüblich ist, weil es super selten vorkommt, dass deine Hebamme, die dich in der Schwangerschaft betreut, auch die Hebamme ist, die deine Geburt annimmt. Weil viele
Hebammen kannst sie bezahlen, ne? Beleghebamme, 500 Euro hat es gekostet. Könntest du das machen, theoretisch?
Irgendwie, als meine Hebamme besucht habe, gab es keine mehr, die in dem Krankenhaus tätig waren, wo ich gebären wollte. Meine hat überhaupt nicht mehr als Hebamme tatsächlich im Krankenhaus gearbeitet. Und selbst, selbst wenn sie in diesem Krankenhaus ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Schicht hat, während du gebärst, auch relativ gering.
Mhm. Also, ja, genau.
Es ist
aber
leider immer
sie
seltener.
Ist gerade dann, sie hatte Nachtschicht, es war 12 Uhr nachts. Und sie hat gerade angefangen. Dann, ich habe schon auf dem Weg, beziehungsweise mein Mann, ihr geschrieben, wir fahren gleich zu dir. Ich wusste, dass sie Schicht hat. Und sie hat zurückgeschrieben, super, es ist gerade viel los. Da waren in der Nacht 5, also alle.
Ja, das war der Mann von Olga, der reingekommen ist und wir dann so verlegen gekichert haben.
Ja, voll aus Konzept.
Ich über Mädchensachen geweckt.
Und dann halt diese Geburt, die einfach alles, also die hat mich einfach überwältigt, ne? Und Ich konnte nicht sprechen, ich bin da reingegangen und ich konnte nur die drei Buchstaben BDA. Und Angelika hat mich gesehen, ich verstehe dich. Und ich meine, alles, was wir uns da, was sie uns davor gesagt haben, auch meinem Mann, also diese Igelball-Massage oder so, nein, das war Quatsch, weil in dem Moment, mein Körper war mit sich selbst so beschäftigt und diese Anspannung des ganzen Körpers, dieser Schmerz, dass jede zusätzliche Bewegung, Berührung, hätte dann nur das alles verschlimmert. Mhm. Und das Einzige, was so ein bisschen geholfen hat, sie hat mir gesagt, du kannst auf mich quasi fallen. Also ich habe sie umarmt und dann mit meinem vollen Gewicht, auch mit diesem Kind, als die Wehen kamen, ich habe mich auf sie quasi gestürzt und sie hat mich gehalten und das hat super geholfen. Dass ich halt so ein bisschen an sie, weil der Körper hat auch so gezittert vor dieser ganzen Anspannung, dass ich das ein bisschen an sie weitergeleitet hat und sie hat das aufgenommen. Sie stand, obwohl ich mit meinem ganzen Gewicht auf sie quasi gefallen bin und so minutenlang geblieben bin, bis die Wehe vorbeiging, die hat es durchgehalten. Es war mir heiß, es war das Gefühl, ich bin in der Höhle, schwarz von den Augen und einfach wollte ich, dass es weg ist. Und ich dachte, sie würde sterben und ich wollte in dem Moment sterben. Und dann haben sie mir diese PDA gemacht und das war wie Tag und Nacht, ne, auf einmal. Sie hat gewirkt und es war ganz cool danach. Also es hat noch ein bisschen weh getan, aber es war erträglich und wir mussten dann warten, bis der berühmte Mumu aufgeht, Muttermund. Aber das hat dann bis 6 Uhr morgens gedauert.
Also lange, wie viele Stunden insgesamt?
So, dann von 12 bis 6. Es ist auch nicht so super lange. Es ging.
Ja, 1 Zentimeter pro Stunde, sagt man, ja.
Ja, aber es war dann schneller anscheinend. Mhm. Oder ja, ungefähr, ja. Genau. Das Lustige war, weil wir ja den Koffer schon gepackt haben, weil wir vorgewandt waren, eventuell für die Einleitung, hatte ich alles, was man so gelesen hat in diesen Zeitschriften, was man dabei haben muss. Und ich habe noch von der M oder Rossmann so eine CD mit Mozart. Musik geschenkt bekommen zur Schwangerschaft. Ich hatte sie dabei, wir haben sie angemacht und tatsächlich hatten wir dann am Ende dunkles Licht. Es waren nur wir drei. Also die Hebammen, die war auch nicht die ganze Zeit dabei, weil wie gesagt, es war viel los in der Nacht in Köln. Und die war dann bei anderen Frauen zwischendurch und wir haben dann diese 6 Stunden so mehr oder weniger da verbracht mit meinem Mann. Es war gut, ihn da zu haben, weil er mir dann immer die Lippen oder weiß, es war super heiß und so mit Wasser abgedunkelt hat und mir Wasser gegeben hat. Und nachdem die PDA gewirkt hat, wollte ich auf einmal Kaffee oder Cola. Ja, so ein bisschen haben wir halt einfach diese Stunden irgendwie rumgekriegt. Und dann wurde es ernst und die Hebamme meinte so, jetzt ist der Muttermund auf, du kannst das Kind rauspressen. Ah, es ist leichter gesagt als getan, weil irgendwie bist du, weil ich so.
Aber Moment mal, kommen da nicht diese speziellen Wehen, diese Druckwehen?
Ja, aber durch die PDA habe ich nicht so viel gespürt. Dann okay. Auch. Es war
also du hattest schon eigentlich Druckwehen, aber du hattest die nicht gespürt.
Die PDA hat gewirkt und das war halt auf jeden Fall dann nicht mehr so schmerzhaft. Aber ich musste arbeiten. Das war so dann eine richtige Arbeit. Und dann habe ich gesagt, Schluss mit dem Mozart. Die haben 1Live eingeschaltet. Da lief Lady Gaga. Nachrichten über Donetsk, Ukraine. Da war gerade der Konflikt im Osten und ich habe mir die Nachrichten um 6:00 angehört und um 6:02 dann mein Kind bekommen.
Echt?
Ich hatte das Gefühl, ich bin so in einer Box, wo es keine Tür gibt, aber du musst da raus. Und es gibt diese Grenze, die halt für dich als es ist halt so eine Mauer, aber man sagt dir, du musst durch diese Mauer gehen, ne? Ja. Und das wird schon klappen.
Ja.
Und dann musst du halt einmal so halt diese unglaubliche Anstrengung machen, die halt ein bisschen so sich anfühlt, als ob du die Grenzen des Möglichen
genau
überquerst.
Das war bei mir genauso, ja.
Genau, und dann war es schon, war das Kind da und das war dann der berühmteste, glücklichste Moment des Lebens. Alles super. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war der glücklichste Moment, weil gerade war ich noch in der Höhle. Ich denke schon. Ich habe auf jeden Fall geflucht und ich habe gesagt, ich hasse alle und ich werde nie mehr im Leben Sex haben. Oder ich habe das gedacht. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe und was ich gedacht habe. sowas in die Richtung. Und dann war das Kind da und auf einmal dieser Wechsel von zum Tag war ja auch wörtlich dann 6 Uhr morgens auf einmal hell und schön. Und dann kam der Arzt noch vorbei, hat seinen Kopf reingesteckt in die Tür. Und die Hebamme,
ich dachte schon, ja, das die Momo.
Oh. Und nein. Und die Hebamme, ja, das gibt es da. Ach so, okay, dann gehe ich weiter, da ist viel los. Ja, tschüss. Also der Arzt war praktisch nicht anwesend. Und das Kind war da und dann weiß ich noch, ach ja, der Arzt, als er reingeguckt hat, habe ich gesagt, das war doch nicht so schlimm, wie man das erzählt. Und dann hat mich mein Mann so angeguckt, von wegen, die spinnt. Weil gerade halbe Stunde vorher habe ich gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Und nachdem das Kind da war, war das sofort vergessen. Ja. Unglaublich, wie die Natur das schafft. Aber ich meine, man vergisst das. Ja. Also wenn ich daran denke, an diese 6 Stunden und vor allem diese ersten Stunde, als wir im Krankenhaus angekommen sind und es mir schwarz vor Augen war und ich nicht ansprechbar war und einfach nur sterben wollte, das, ja, ich habe das total verdrängt danach, sofort.
Und da bist du gerissen oder wurdest du aufgeschnitten? Nee. Wurdest du genäht?
Nee. Ich behalte das lieber.
Sag mal.
Nein. Du, wir wissen schon ein bisschen hier.
Wir kennen uns schon.
Ja, so wir schon.
So was darfst du mir erzählen. Ich wurde ja aufgeschnitten. Und dann...
Jetzt kommt die krasse Geschichte.
Dann, als sie mich zugenäht haben, habe ich gesagt tatsächlich zu der Hebamme, können Sie mich bitte ein bisschen enger nähen?
Warum?
Und sie meinte auch, warum? Und ich so, naja, Sie wissen schon, und habe so große Augen gemacht. Damit man sich wieder wie Jungfrau anfühlt. Und Fernando daneben mir saß und meinte, Katja, muss das jetzt sein? Das ist wirklich so bleich geworden. Und ich so, und die so, nein, ich weiß es nicht. Und die so, naja, Sie wissen schon, Salami in den Flur werfen und so. Und, sie wollte es aber partout nicht verstehen und brachte mich dazu irgendwie immer weiter, diese peinliche Erklärungen auszuführen. Und ich so, naja, Sie wissen schon, damit mein Mann beim Sex. Und Fernando so, in diesem Moment hat er entschieden, ohnmächtig zu werden oder zumindest so getan, so bleich geworden und so hingefallen.
Ist der
also nicht wirklich umgefallen, sondern einen Ohnmachtsanfall vorgetäuscht, einfach damit wir dieses Thema endlich lassen. Und dann hat sie natürlich mich nicht enger genäht.
Ja, aber erzähl mal von vorne, wie war es bei dir?
Ich frage mich, warum du das so als so grausam schilderst, weil eigentlich hört sich das für mich auch nach ein bisschen Bilderbuchgeburt an, was bei dir ab.
Echt?
Ja, weil alles ja am Ende alles gut war. Irgendwie
ja,
Kind
eben,
gesund,
deswegen sage ich ja, dann 10 Minuten
gesund.
Später, es war nicht so schlimm. Aber in dem Moment, wenn ich nur daran denke, es wird mir, also in meinem Körper, ich kann das nicht ausdrücken, weil ich vergesse sogar Deutsch, während ich an diesen Zustand noch denke. Zum Glück konnten beide meine Hebammen Russisch. Und in der Geburt, ich habe auch Deutsch verlernt. Ich war so, also dieser Schmerz, wenn jeder deine Körperzelle buchstäblich einfach platzen möchte, die Millionen, Milliarden Zellen, du bist so angespannt, diesen Schmerz konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich wollte wirklich verschwinden. Ich wollte, dass mich alle in Ruhe lassen. Ich habe alle gehasst, mich selbst, und wollte nur sterben. Also ist das schön oder nicht?
Ich glaube, das gehört dazu.
Aha, danke.
Das ist doch das, worauf man sich vorbereitet. Irgendwie der schlimmste Schmerz deines Lebens. Und,
ja, aber muss nicht sein.
Ja, natürlich muss nicht sein. Aber gleichzeitig, ich erzähle dir, wie eine Scheißgeburt verläuft. Ich hatte 4 Tage.
Jede Geburt ist Scheißgeburt.
Ja, jede Geburt ist Scheißgeburt. Okay, aber es kann auch echt blöder sein. Zum Beispiel bei mir. Ich hatte 4 Tage Wehen. Am ersten Tag natürlich sehr unregelmäßig, so alle 20 Minuten. Und dann wurde es immer heftiger und immer öfter, aber es hat super lang gedauert irgendwie. Am Tag vor der Geburt waren sie so alle 5 Minuten lang und da sind wir schon ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie gesagt, nee, es ist noch nicht so weit. Dann wieder zurück nach Hause, haben noch Spaziergang gemacht und ich weiß noch, waren noch Kuchen essen und ich so alle 5 Minuten, oh, wie lecker ist der Kuchen, und dann, oh, ich habe immer so in irgendwas gebissen, in Tischkante oder irgendwas so total zusammengedrückt. Und ich muss sagen, du sagst irgendwie, dieses Atmen funktionierte nicht. Vielleicht hatte ich leichtere Wehen, aber ich habe geatmet. Aber ich muss sagen, die Wehen dauert tatsächlich nur eine Minute. Und das Gefühl, wenn sie vorbei ist, das war bei mir reine Euphorie. Also wenn der Schmerz vorbei ist, ging es mir so gut, dass es das wieder wettgemacht hat und ich eigentlich unter diesen Wehen gar nicht so sehr gelitten habe, weil ich jedes Mal irgendwie total gefeiert habe, wenn es dann tatsächlich vorbei war. Und dann so, yay! Und als wir im Krankenhaus, als ich Krankenhaus besichtigen war und aufgenommen wurde, das war ja ein paar Wochen davor, hat mich die Hebamme, die mich aufgenommen hat, gefragt, ob ich Russin bin. Und ich sagte ja. Und sie meinte, ah, super. Und ich meinte, warum super? Und sie meinte, ja, die Russinnen sind hart, die ziehen es einfach durch. Die Deutsche haben noch 20.000 Fragen, wollen Unterlagen durchlesen, noch alles persönlich unterschreiben. Das dauert einfach echt länger. Und die so, ja, ja, genau, wir Russinnen, wir trinken vorher eine Flasche Wodka und dann reißen wir das Kind mit eigenen Händen und beißen mit den Zähnen die Nabelschnur durch. Und sie hat natürlich das als bare Münze genommen. Sie war also richtig jung und hatte so richtig runde Augen. Und dann hatte sie tatsächlich Dienst, als wir angekommen sind. Und deswegen musste ich diese Russin spielen, die ich hier vorgegaukelt habe.
Also hattest du auch Glück gehabt?
Nee, das war, also dieses Mädchen habe ich zum ersten Mal gesehen, als sie mich aufgenommen hat und dann zum zweiten Mal, als ich tatsächlich im Krankenhaus war. Und dann dachte ich, okay, die harte Russin spielen zu müssen und war so, alles gut, mir geht's gut. Und das war 2017 Mai, da lief Despacito die ganze Zeit und irgendwie dieses Despacito, dieser Song entspannte mich total. Und ich hing die ganze Zeit an diesem Seil, wie so Tarzan, schaukelte hin und her und so zu Despacito. Fernando saß die ganze Zeit im Internet. Also weint wir alles gut. Und als mein Muttermund dann 7 Zentimeter offen war, fiel mir ein, dass ich noch eine PDA wollte, obwohl es eigentlich ganz cool ohne ausgehalten habe. Aber ich dachte, ich will das volle Programm all inclusive und ich will ja jede Erfahrung mitnehmen, ne, in diesem Leben. Dann dachte ich, PDA, das muss ich auch mal erlebt haben. Dann haben sie mir dieses PDA gemacht. Mittlerweile, muss man sagen, sind auch schon 12 Stunden vergangen. Das heißt, es haben sich schon 2 Hebammen gewechselt. Sie kamen rein, sie gingen, sie kamen rein, sie gingen. Irgendwann haben sie mich hingelegt, weil man muss ja diese CDG machen irgendwie. Und wenn du so angeschlossen an diese ganzen Systeme bist, ne, dann kannst du auch nicht aufstehen. Und ich lag einfach relativ lange Zeit da auf diesem Tisch, Stuhl, was das auch immer ist. Und mein Rücken wurde so, hat mir wehgetan. Haben sie mir PDA gemacht und dann hat alles aufgehört. Diese Wehen, diese Rückenschmerzen, alles war super und ich war so komplett glückselig. Ich habe dann wieder Despacito gesungen, habe irgendwie Freunde angerufen. Es hat sich nichts getan. Ich habe angefangen zu dösen. Und es sind, glaube ich, 2 Stunden vergangen, die wir auch relativ alleine da waren. Und dann kam die Ärztin oder beziehungsweise die Hebamme, das war schon die 3., zu der hatte ich überhaupt keinen Bezug mehr, hat irgendwie sich die CDG angeguckt und meinte, oh, scheiße. Und da auf einmal hat sie irgendwie telefoniert, dann standen 5 Leute vor mir und haben auf mir rumgedrückt und hat sich herausgestellt, dass die Herztöne nach unten gegangen sind, weil die Wehentätigkeit aufgehört hat. Und das hat einfach viel zu lange gedauert. Und
wegen PDA?
Wegen PDA, genau. Und ich habe natürlich nichts gemerkt und wir wussten auch nicht besser. Und die Hebammen waren beschäftigt und ich bin ja Russin, ich will ja keinen Aufstand machen. Deswegen, Fernando hat auch angeboten zwischendurch, soll ich nach Hebamme gucken gehen? Und ich so, nein, entspann dich, wir sind Russen, wir ziehen das durch. Die wissen schon, wenn sie reinkommen sollen. Offensichtlich nicht, auf jeden Fall. Genau, die haben mir eine Injektion verabreicht, beziehungsweise einen Tropf verabreicht, um die Wehen wieder hervorzurufen. Diese Tropfen haben dann so krasse Wehen hervorgerufen, also diese ganz andere Wehen. Zu dem Zeitpunkt war die PDA auch nicht mehr so richtig wirksam, dass ich dachte, komischerweise dachte ich, ich muss kacken. So.
Ja, eben, deswegen sage ich, jede Geburt ist Scheißgeburt.
so meinte ich. Ich dachte nicht, dass es über den Arsch geht. Also, aber ich drückte enorm auf Steißbein und auf den Arsch. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich kacke mir gleich in die Hose, bin aufgestanden, aufs Klo gegangen. Und dann stand ich da auf dem Klo und habe geschrien, was heißt geschrien, aber so gekrächzt, so, hey, das muss raus. Und dann meinte sie, nee, kommen Sie zurück, das ist das Kind. Und wie du gesagt hast, das ist so wie diese Mauer und du weißt, du kannst nicht dagegen drücken, weil dann ist alles kaputt irgendwie. Das ist jenseits von dieser Vorstellung. Also so, tatsächlich wie eine Melone rauskacken irgendwie. Und du weißt irgendwie, du kannst das nicht rauskacken. Du musst diese Melone für immer da behalten. Ich will nach Hause. So, und dann schreien sie mich alle an, drucken. Und ich so, Alter, ich druck doch schon. Und sie schreien mich wieder an. Sie drucken in den Kopf. Ich hole gleich die Glocke. Und währenddessen hat mich die Ärztin schon aufgeschnitten. Und alle schreien drucken. Und Fernando sitzt hier, also hinter mir, und drucken. Und ich so, Alter, ich verstehe schon. So, halt die Fresse. Und sie so, okay, wenn sie jetzt bei der nächsten Wehe das Kind nicht rauskriegen, dann hole ich dann mit der Sauglocke, die das Kind ansaugt.
Oh, Mann.
Und man hat so viele Geschichten gehört, dass es irgendwie zu Geschädeltraumata bei Kindern führen kann. Und ich habe natürlich alle meine Kräfte zusammengenommen und so, wie so ein fucking Gorilla geschrien und das gedruckt. Und gleichzeitig haben sich Ärztin und die Hebamme auf meinen Bauch gelegt und das Kind quasi aus mir rausgedruckt. Später habe ich erfahren, dass dieser Griff Kristallergriff heißt und in meisten Ländern dieser Welt verboten ist, weil er sowohl beim Baby als auch bei der Mutter irreversible Schäden hervorrufen kann. Bei mir führte das, ich greife schon mal vor, zur Senkung der Gebärmutter.
Scheiße.
Und das Kind ist dann aus mir rausgeflutscht, wurde mir auf die Brust gelegt. Ich habe immer noch nicht wahrhaben können, dass es das Kind ist, und dann dachte, das ist meine Scheiße. Und dachte, ja, das ist ja Riesenscheiße. Und das Ding ist, dass Ruben schon so wenig Luft zu dem Zeitpunkt bekommen hat, dass er so bläulich-braun war und tatsächlich wie so eine riesige Scheiße aussah. Oh. Ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren, dachte, was ist das für ein weird Moment irgendwie? Jetzt soll ich das küssen, aber ich... Und dann wurde er direkt weggenommen und weggetragen. Ein Notarztwagen ist gekommen und hat ihn dann auf die Station gebracht in der Uniklinik in Köln, wo er dann künstlich beatmet wurde, weil er eben nicht genug Sauerstoff und totale schlechte Abgabewerte hatte.
Ja, das ist eine scheißigere Geburt.
Genau, und dann war mir wurde gesagt, dass das Kind wahrscheinlich Bakterien hat von mir, weil ich tatsächlich bei der Untersuchung vor der Geburt wurde festgestellt, dass ich Streptokokken habe. Und obwohl ich während der Geburt Antibiose bekommen habe, damit das Kind das nicht bekommt, haben sie gesagt, der hat sie doch bekommen und deswegen ist das Ganze passiert. Viel später habe ich ein Feature auf WDR5 gehört über Gewalt bei der Geburt, und da wurde ein ziemlich ähnliches Szenario geschildert, und mir wurde bewusst, dass das Kind einfach nicht genug Luft, also dadurch, dass die Wehentätigkeit unterbrochen hat und er lange Zeit einfach da in diesem Geburtskanal lag, ohne rausgepusht zu werden, hat er zu wenig Sauerstoff bekommen und einfach hatte Wasser in der Lunge, weil genau, das Ende des Lieds war, dass Ruben und ich 10 Tage lang, erstmal 3 Tage lang auf der Intensivstation und dann 7 Tage lang in der Babyabteilung des Krankenhauses saßen waren und 3-mal am Tag 3 unterschiedliche Antibiotika bekommen hat. Mhm. Und am Ende hat sich herausgestellt, er hatte gar keine Bakterie. Also alle Antibiotika und all das war eigentlich für den Arsch. So, und das war dann ziemlich frustrierend, und vor allem, dass man irgendwie zurück in, irgendwann wird man dann in sein Zimmer verfrachtet, wo man eigentlich das Kind stillen sollte, und mein Kind war dann auf der Intensivstation, mhm, und ich musste ihn dann die ersten Tage besuchen, und ja.
Kann ich dich umarmen?
Ja, alles gut.
Ja, ich meine, es ist Corona, aber ich... Nee, es ist scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schön war. Weil wir hatten dann das Kind bekommen und er war die ganze Zeit bei uns.
Ja.
Und das war sehr schön, weil du musst dann eigentlich wirklich, ich musste jede Minute nachgucken, ob er da ist, auch als er geschlafen hat, ob er atmet und so, weil ich meine, man hatte das 9 Monate in sich getragen und dann will man das nicht abgeben, ne? Mhm. Also, weil du sagst, du hast ihn so angesehen, das war irgendwie nicht so schön, weil das war das Gegenteil bei mir. Ich habe mir ihn angesehen und dachte, der ist perfekt. Ja. Ich habe das Kind so im Vierfüßlerstand bekommen, mhm, das heißt...
Ah, wie schön!
das Kind lag vor mir, dann mit Gesicht zu uns und hat uns so angeschaut und geschrien. Und wir haben ihn angeschaut und uns beide angeschaut. Und ich dachte, boah, das ist Wunder, dass ich so einen hübschen Menschen produziert habe gerade. Ich war sofort super happy und verliebt. Und wenn ich mir jetzt die Fotos von ihm angucke, die wir... so hübsch wie jedes Neugeborene, so ein bisschen halt so mit Falten und so. Aber in dem Moment, das war wirklich so das Gefühl, das ist der perfekteste Mensch, geil, den es jemals gab. Ne? Und ich wollte den auch nicht hergeben und musste nicht. Diese 3 Tage oder 2,5 Tage, wie lange wir da waren im Familienzimmer, haben wir keine einzige Minute gehabt, wo er nicht da, also nicht bei uns war. Und das war, ich glaube, das Beste an dem an der Anwesenheit von Vater war für mich, dass er dann diese ersten Tage ihn einfach, weil ich noch nicht aufstehen konnte, gewickelt hat und getragen hat und mir gegeben hat. Deswegen, wenn du das jetzt erzählst, ich denke ja, was ich vorher gesagt habe, dass das eine schlechte Geburt war, ich nehme das zurück, weil ich meine, alles ist relativ und ich meine, ja, für mich war das die Hölle, aber wenn man andere Geschichten hört, dann...
Absolut, absolut. Und also erstmal kurz zu dem Vater. Es ist so süß, der kümmert sich gerade um Ruben und spielt seit einer Stunde gefühlt mit dem und Ruben ist total begeistert und happy. Du hast so einen coolen Mann und das jetzt 2 Tage, 2 Wochen lang die Windeln gewechselt hat, ist voll unüblich für einen ex-sowjetischen Mann.
Das ist, ja, er ist ja auch lange hier. Aber ja, weißt du, zum Beispiel seine Brüder, die haben auch viele Kinder und ich meine bei uns, wenn man sagt dann, der Vater war dabei, das ist so, in Weißrussland, so das von stimmt, wegen, das gehört ja, sich ja, nicht. Ja. Und sein Bruder sagte, nee, ich würde das nie machen. Ja. Die Geburt ist was Mystisches.
Ja,
da genau. sollte genau, die Frau schon machen. Da ist nichts an Mystik, das ist nur Körper und ja, ich weiß nicht. Und dann, sie haben halt immer so diese Vorstellung, das ist was für die Frauen und die richtigen Männer, die sollten sich das nicht anschauen und nicht dabei sein, weil ich glaube, die das sagen, sind die Weicheier, ja, die halt nicht dabei sind.
Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich Fernando dabei haben will, weil ich auch so russisch veranlagt ein bisschen war und dachte, dann bin ich nicht mehr sexy für meinen Mann. Und dann hat er mich so hässlich und schreiend gesehen und vielleicht sieht er mich dann nicht mehr als Frau, sondern nur als Mutter. Und man hört ja irgendwie diese Geschichten, dass nach der Geburt kein Sex und irgendwie. Und ich hatte diese Angst, aber ich glaube, das war für uns beide trotz irgendwie dieser Scheiße das Größte und Beste, was passiert ist. Also und ich habe mir aber auch echt die Schuld gegeben für alles natürlich so.
Hä? Hey, für was denn?
Ja, für die PDA? Für die PDA, genau.
Ja, aber du hättest das nicht wissen können. Diese PDA, da wollte ich zu sagen, die Hebamme hat mir auch nachher gesagt, es gibt Fälle, wo halt PDA nicht notwendig ist und gemacht wird, aber es gibt Fälle, wo die tatsächlich notwendig ist, zum Teil auch lebensnotwendig, wenn dann wirklich die Frau keine Kräfte mehr hat. Und ich glaube, ich war kurz davor. Es war so, weißt du, dieser Zustand zwischen Leben und Tod, wo Leute, die zu dir was sagen, die hören sich so an, als ob sie so einen Kilometer entfernt sind.
Ja, krass.
So habe ich die Stimmen so ein bisschen von aus dem Keller gehört. Ich habe alles nur also so krass wahrgenommen. Ich war nicht ansprechbar. Und für mich war die PDA genau das Richtige. Sie hat mich gerettet. Weil ja, ich glaube, ich hätte aufgegeben wahrscheinlich und wenn der Körper damit nicht klarkommt,
ja,
war ich vielleicht nicht stark genug oder die Wehen waren zu stark oder es war einfach viel zu schnell dann. Und die PDA hat dann ein bisschen verlangsamt und das war das Richtige. An deinem Fall vielleicht, aber ja, das hätten dir die Hebammen sagen müssen, die Ärzte, die schon mehr Erfahrung haben. Ich meine, für dich war das das erste Mal und du wolltest einfach so offen wie du bist, alles ausprobieren. Und
als ich dann auf dieser Kinderstation war und die anderen Kinder gesehen habe, dachte ich, boah, wir haben so ein Glück, wir haben so ein Glück. Kinder mit Wasserköpfen und mit totalen Missbildungen und richtig kranke. Da war Ruben noch von allen der gesundeste und ich fühlte mich schlecht irgendwie, weil neben mir all diese Mütter waren, die völlig fertig waren. Oh, wie war die 2. Geburt?
Genau, ich wollte noch kurz zu der 2. sagen. Das war halt so eine Geburt zwischen Tür und Angel.
Hä?
Ja, wirklich.
Das kann man sich
ohne Schuhe.
Was?
Ich war ohne Schuhe angekommen. Also pass auf, das war so, beim ersten machst du alles, Geburtsvorbereitungskurs, ja, du liest dir ganzen Broschüren durch. Ja. Beim zweiten, arbeitest du voll, dann hast du schon dieses eine Kind, dann hatten wir noch diese Hausumbau und da steht die Handwerker, die wirklich dann hier noch irgendwie komische Rechnungen uns geschickt haben, voll um die Ohren. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich 2 Wochen, jetzt fange ich an, jetzt habe ich diese Klamotten von dem ersten Kind aus dem Keller geholt und wollte die sortieren, um sie zu waschen. Die Größe 56, von der Größe 62 drehen. Also praktisch auch der zweite, auch ein Junge, musste nichts neu kaufen. Ich habe den Fernseher angemacht und mir wirklich, da lief eine Sendung über Hebammen. Und dann, das erste Kind war im Kindergarten. Und dann war ich auf Toilette und habe halt gesehen, oh, ich habe so ein bisschen Blutschmierungen. Und man denkt sich so, die Blutung ist immer schlecht bei der Schwangerschaft. Mhm. Ich rufe meine Hebamme an. Sie hat gesagt, ach, das ist einfach, es geht in ein paar Stunden, spätestens ein paar Tagen los. Und ich so, nö, ich habe noch 2 Wochen. Also ich muss das machen. Ich habe gerade angefangen, die Wäsche zu sortieren, bitte jetzt nicht. Genau, dann waren wir im Krankenhaus, da war eine Ärztin, eine sehr junge Ärztin, ich glaube, sie war gerade mit der Ausbildung fertig und wusste nicht, was das ist. Und dann hat sie gesagt, ja, lieber bleiben Sie hier, übernachten Sie hier, morgen kommt eine erfahrene Kollegin, sie guckt sich das nochmal an. Und dann war ich auf dem Zimmer, aber es ging dann so schnell los, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt in den Kreißsaal. Dann konnte ich mich nicht bücken, um die Schuhe mir anzuziehen. Dann bin ich einfach barfuß gelaufen und das sind 2 Etagen, musste ich nach unten. Die Treppe konnte ich natürlich nicht. Dann habe ich Aufzug auf den Knopf gedrückt, der ist gekommen, aber da kam auch die Weh. Ich konnte nicht in den Aufzug steigen. Also ich habe, glaube ich, ein paar Aufzüge sind hin und her gefahren. Und dann habe ich abgewartet, bis keine Weh war, in den Aufzug rein, 2 Etagen runter, im Kreißsaal angekommen, gucken sie mich so an. Sie haben keine Schuhe an. Es ist Krankenhaus, es ist unhygienisch. Und ich so, ich hab wen, ich glaube, ich bekomme ein Kind. Ja, sie waren ja heute schon her beim CTG. Es waren noch keine Wehen da. Sie waren ja vor 2 Stunden beim CTG. Ja, aber ich glaube, ich habe das Gefühl. Und dann bin ich in den Kreißsaal. Die Hebamme hat sich noch Tee oder Kaffee gemacht. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wo ist hier Toilette? Ich muss kurz. Und sie so, was? Ja, ich glaube. Und dann hat sie so gefühlt, oh, der Muttermund ist komplett auf. Sie bekommt das Kind. Und legen sie sich auf das Bett. Und ich so, ich kann nicht. Und dann kam mein Mann und so, du musst aufs Bett. Sonst bekommst du das Kind hier im Stehen. Und dann bin ich aufs Bett und dann habe ich 2-mal gedrückt und das Kind war da. Ich war wirklich maximal 40 Minuten im Kreißsaal. Es war wirklich, ich glaube, wenn ich nicht schon im Krankenhaus wäre, hätte ich das nicht geschafft. Von daher.
Und war das trotzdem so ein schönes Gefühl, als das Kind dann da war und die auf die Brust gelegt wurde?
Ja, aber
oder hat man das Gefühl, dann ich habe es nicht verdient, ich habe noch nicht genug gelitten?
Doch, das war super schmerzhaft, natürlich. Aber ich wusste schon, wie das geht. Ich hatte den Dreh raus. Ich habe sofort an meinem ersten versucht, so durch diese Grenze, durch diese Mauer einfach voller Pulle gedrückt und das kann der. Er war 4 Kilo groß. Ich meine, der war auch eigentlich schon zu groß, aber es hat geklappt. Er hat mir das nicht schwer gemacht. Ich war nur sauer, dass er 2 Wochen zu früh war und was ich alles nicht geschafft habe und dass das Beistellbett immer noch schmutzig im Keller steht und weißt du, dass diese Gedanken hatte ich bei der Geburt. Warum bist du jetzt schon da? Aber ich meine, aber da war nichts mehr mit Mozart-Musik anmachen. Oder, weißt du, das war wirklich die Hebamme mit ihrer Tasse Kaffee.
Ach geil. Ich würde nur deswegen noch ein Kind kriegen, um einfach nur diese normale Geburtserlebnis zu haben. Diese Bindung ist dann erst viel später gekommen. Also diese berühmt-berüchtigte, wofür eigentlich die natürliche Geburt in Deutschland total propagiert wird, ne? Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Kaiserschnitt wird zum Beispiel in Ländern wie Spanien oder sogar Lateinamerika so routinemäßig da durchgeführt, teilweise aus wirtschaftlichen Gründen, weil es schneller ist. Da wird überhaupt nicht gefackelt.
Aber in Deutschland doch auch sehr oft werden Kaiserschnitte gemacht, wo sie nicht notwendig sind.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland total verpönt ist, weil sie ständig erzählt wird, diese Bindungshormone werden ausgeschüttet und nichts ist so schön irgendwie wie dieses Erlebnis. Und ich fühlte mich voll um dieses Erlebnis irgendwie betrogen und hatte keine Bindungshormone, obwohl ich irgendwie so lange mich gequält habe und dachte, lieber wäre Kaiserschnitt gewesen. Aber jetzt denke ich, nee, ich würde nochmal das Ganze machen und dann.
Beim zweiten war es das kürzer, aber intensiver. Aber wenn du das einmal erlebt hast, hast du von nichts mehr Angst. Da bin ich voll bei Katharina, die erzählt hat, dass jetzt ist sie auch als Mensch auch stärker, ne? Oder hat von nichts mehr Angst, weil du denkst, wenn ich das gemacht habe, wenn ich einfach dieses Unmögliche möglich gemacht habe, diese Grenze einfach überwunden habe,
dann bist du Superman, Superwoman. I don't know.
Wir sind eigentlich alle Superwoman. Die letzte Frage, die mich brennend interessiert, was habt ihr mit Plazenta gemacht? Habt ihr das nach Hause mitgenommen und
oh Gott, nichts haben wir gemacht. Nee.
Haben die euch das nicht angeboten?
Nee, ich weiß nicht.
Und dann irgendwie Nabelschnur, Dings einfrieren, bla.
Nee, sowas gar nicht. Ich weiß nicht, was damit geworden ist.
Das haben sie uns gefragt und wir waren so, als ich diese Plazenta gesehen habe, alter Mutterkuchen, sowas könnten sich nur Deutsche einfallen lassen für dieses Ding, so ein Name, weißt du? Tarta di Madre, Mother Cake. Wem ist das eingefallen? Das Ding sieht aus wie Alien versus Predator, weißt du, so schwarz-rot, wirklich wie so ein fucking ekelhaftes. Da bin ich fast umgefallen. Und sie hält es mir vors Gesicht und sagt, wollen Sie das mitnehmen? Ich so, warum soll ich das mitnehmen? Naja, einige legen das ein oder begraben das bei sich und den Baum und man kann es auch einfrieren und sich ins Gesicht schmieren, weil das irgendwie Stammzellen hat oder hiermit kommt mein Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer, die 18% Männer.
16.
Was habt ihr mit dieser Plazenta gemacht?
Aber ich hoffe, jetzt haben wir nicht alle Frauen abgeschreckt, die noch keine Kinder haben.
Aber das Ding ist, man macht das ja trotzdem.
Ja, das ist total unlogisch. Also die Männer, die tun mir schon ein bisschen leid, dass sie das nicht wirklich, also die bekommen das mit, aber sie können das trotzdem nicht selbst erleben, ne?
Ja.
Das ist ein bisschen schade für sie.
Stimmt.
Die Armen.
Wir werden nie diesen Schmerz haben.
Ja, aber vielleicht, nachdem sie das gehört haben, einige von unseren Hörern, können sie das ein bisschen besser nachempfinden und haben ein besseres Verständnis für ihre Frauen oder ihre Mütter, die durch diese Höhle für sie gegangen sind.
Genau, allein deswegen sollte man sie Mütter lieben. Ihr Hurensöhne. Echt, und dann dachte ich, ich glaube, dann lag ich irgendwie wieder in meinem Zimmer und dachte, Fernando, stell dir mal vor, und es gibt so Jungs, die sich in die Luft sprengen als Attentäter. Haben sie einmal daran gedacht, was ihre Mütter alles durchgemacht haben, um sie zu kriegen? Wie kostbar ihr Leben ist.
Ja, aber du selbst sollst ja auch deine Mutter.
Ja, genau. Aber ich liebe mein Leben. Vielen Dank, Mama. Ich weiß es wirklich zu schätzen, was du durchgemacht hast. Ey, und wie übrigens Geburten in Sowjetunion waren, das ist noch ein anderes Thema. Ich glaube, das würde jetzt einen Rahmen sprengen, aber ich weiß nicht, ob sie deine Mutter erzählt hat, aber wie das damals war, aber du kommst in ein sowjetischen Geburtshaus, heißt das. Dann wirst du erstmal angestehen, dann wirst du erstmal allein gelassen.
Ja. Und so du musst dich ausziehen, du wirst rasiert.
Genau.
Also du hast nichts zu entscheiden,
genau.
Du bist nur halt das Mittel für den Zweck. Und der Zweck ist das Kind.
Genau.
Du
und
bist
wenn
eine
du
Maschine,
dich beschwerst, dann wird dir gesagt, jebatze ты можешь, а рожать ты не хочешь, nach dem Motto, ficken kannst du. Also, kto любит кататься.
Selber schuld von wegen.
Ja, und das ist so erniedrigend und Gewalt bei der Geburt, es war alltäglich.
Ja, es ist immer noch das, was ich von meinen Freundinnen mitbekomme. Es ist ja immer so, während du Wehen hast, bevor du halt diese Produktivwehen hast, alle Frauen sind in einem großen Raum.
Ja.
Also Intimsphäre oder sowas,
ja.
Privatsphäre. Fehlanzeige.
Ja.
Alle liegen 5, 6, 10 Frauen in einem Zimmer, haben schreckliche Wehen.
Ja.
Die eine schreit, die andere hat Angst vor diesem Geschrei von der anderen.
Genau.
Und es ist, also Väter bei der Geburt auch Fehlanzeige.
Ja.
Halt diese Fremdbestimmung,
ja,
die du in dem Moment erlebst, das ist das Schlimmste. Also eigentlich meckern wir wie immer. Es ist Meckern auf hohem Niveau, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Schon wieder haben wir Glück, dass wir in Deutschland
auf jeden
sind.
Fall.
Ey, liebe deutsche Frauen, wisst ihr das so schätzen?
Genau, es ist so schön hier. Ey, du musst dein Kind aus dem Kindergarten abholen.
Ja, ich, oh ja.
Okay, tschüss.
Du bist die bessere Mutter. Ich hasse dich.
Ich liebe dich auch, Katja. Du bist eine tolle Mutter.